nur Golf auf meinsportradio.de.
WGC Dell Technologies Matchplay, jetzt Thema bei uns hier bei nur Golf auf meinsportradio.de. Tag 2 hat schon einige Entscheidungen bringen können und schon einige Favoriten eliminieren können. Gott sei Dank nicht die Top-Favoriten, die Desiree Wolf und ich ausgemacht haben gestern in unserer Sendung, als wir getippt haben, wer am Ende gewinnen wird. Desiree, erstmal guten Morgen.
Hallo Malte.
Alex Noren ist noch drin. Dein Tipp auf den Sieg am Ende. Und bei mir sind ja auch noch mit Justin Thomas und natürlich auch mit Ian Poulter auch beide noch im Mix. Also wir liegen mit unseren Tipps nicht so ganz falsch. Allerdings liegen wir falsch mit der Tatsache, dass Dustin Johnson es in diesem Jahr zumindest aus der Gruppenphase rausschafft. Das tut er nämlich nicht mehr. Der hat nämlich gestern sein zweites Spiel verloren, hat auch gegen Adam Hedwin verloren und das sogar deutlich. 4-3.
Oh ja, also das ist ein bisschen überraschend, dass der Vorjahressieger und Sieganwärter, also ich glaube jetzt schon, dass da viele auch auf ihn getippt haben, so klar dann doch ausgeschieden ist. Und war jetzt aus meiner Sicht nicht zu erwarten, dass er dann auch gegen Adam Hedwin 4-3 da ausscheidet. Also sah einfach nicht gut aus, sah einfach nicht gut aus. Und Hedwin hat auch wirklich gut gespielt, aber dass Dustin Johnson da wirklich sang- und klanglos sozusagen ausscheidet mit 0 Punkten nach 2 Tagen, ist, glaube ich, die erste kleine Sensation.
So kann man sagen. Und deshalb wird auch seine Nummer-1-Position in der Welt noch angegriffen werden können. Kommen wir gleich zu. Vorher noch die Tatsache und die Statistik, dass zum zweiten Mal in Folge jetzt der Titelverteidiger sich dann schon in der Gruppenphase hat verabschieden müssen. Im letzten Jahr war es Jason Day, der hatte allerdings verletzungsbedingt zurückgezogen. Gucken wir noch auf das zweite Match in dieser Gruppe zwischen Kevin Kisner und Bernd Wiesberger. Wiesberger hatte ja zum Auftakt Dustin Johnson geschlagen, jetzt aber von Kisner auch deutlich die Grenzen aufgezeigt gekriegt. Kisner gewinnt 5-4.
Oh ja, also da hat Kisner mal ganz ordentlich gezeigt, wo es lang geht. War dann letztendlich kaum noch was zu richten. Und mit 5-4 kann man sich ja ausrechnen, wie lange das Match überhaupt gedauert hat. Also Kisner war einfach dann beim Wechsel auf die Backline schon 3 auf und hat dann noch 11-12 gewonnen. Und dann ist das Ding halt so gut wie dahin. Wiesberger hat auch selbst einfach nicht gut genug spielen können. Das ist ja in so einem Matchplay, in so einer Matchplay-Auseinandersetzung kann es ja auch sein, dass da jeder Spieler Birdie um Birdie spielt und praktisch auch ein Spieler mit einer eigentlich guten Einzelleistung trotzdem ausscheidet. Aber Wiesberger hat wirklich nur ein einziges Birdie spielen können auf dem Eröffnungsloch und insofern leider nicht anknüpfen können an die Leistungen, die er gezeigt hat gegen Dustin Johnson.
Und jetzt haben es Kisner und Hedwin quasi selbst in der Hand, wenn sie ihr Duell am dritten Tag teilen, beziehungsweise einer von beiden gewinnt, wenn einer von beiden gewinnt, dann ist derjenige, der gewonnen hat, auch weiter. Wenn sie teilen, dann muss es nochmal ein Playoff zwischen den beiden geben. Ich denke, da kann man wirklich sagen, zwischen den beiden wird sich's dann am Ende tatsächlich ausmachen. Die rein rechnerischen Chancen für Bernd Wiesberger können wir vernachlässigen.
Ja, weiß man nicht. Also das ist auf jeden Fall, ich kann mir mal nicht entscheiden, was ich lieber habe. Nach dem zweiten Tag dann so ein Rechengebilde, wo es dann ja, also wenn der gewinnt und der nicht, dann der und wenn der halbiert und der nicht und dann hat der noch eine Chance und Playoff zwischen 2 und Playoff zwischen 3. Oder ob es mir lieber ist, die ganz knallharte Situation zu haben, wie wir sie jetzt dann demnächst auch gleich sehen werden, nämlich dass 2 Spieler jeweils ihre Matches gewonnen haben und im dritten Match dann aufeinandertreffen und da dann eine ganz klare Sache ist, wer das gewinnt, ist weiter, fertig, aus. Das ist natürlich in gewisser Weise langweilig für die beiden, die es dann eben nicht mehr betrifft, aber das ist dann so eine Mann-zu-Mann-Augenhöhe-Entscheidung. In dieser Gruppe 1 ist es tatsächlich noch sehr offen und da wird jetzt alles auf den dritten Tag ankommen.
Also mal gucken, ob sich die beiden momentan Favorisierten dann da in ihrem direkten Endspiel dann so verabschieden, dass einer sich als Sieger am Ende rauskristallisiert. Und was Bernd Wiesberger noch macht, werden wir dann natürlich auch noch verfolgen. Gucken wir in die Gruppe 2, da ist die Konstellation relativ einfach. Justin Thomas und Francesco Molinari, jeweils 2 Siege, die machen es dann heute unter sich aus. Der Sieger ist weiter, ganz klare Situation. Dazu vielleicht noch gesagt, Justin Thomas und Patton Kizzire, die waren gestern zusammen auf der Bahn, mussten gegeneinander spielen und da hat sich Justin Thomas mit 3-1 sehr deutlich durchgesetzt im Duell der 2 Besten momentan im FedEx Cup Ranking, hat Justin Thomas nichts anbrennen lassen und das ist auch der Mann, der mit einem Turniersieg dann tatsächlich die Nummer 1 Position in der Welt erklimmen könnte, dann profitieren würde, dass Dustin Johnson eben nicht aus der Gruppenphase herauskommt. Gucken wir auf die Gruppe 3. Dort sieht es folgendermaßen aus. Da ist momentan zumindest Kiradech Afibanrad mit 2 Siegen derjenige, der es wahrscheinlich dann auch machen kann, Desiree, wenn der sich durchsetzt. In seinem abschließenden Spiel gegen den schon eliminierten John Rahm, dann ist er sicher weiter, wenn er halbiert auch.
Ja, muss man gucken. Also John Rahm ist jetzt halt keiner, der dann sagt, okay, das schenke ich jetzt ab. Bisschen überraschend das Ausscheiden von John Rahm, der war bei mir ja noch zumindest bis zum Schluss dabei in meinen Tipps. Und dass er, der ja wirklich Vorjahresfinalist war und auch wirklich ein Matchplay-Typ ist, da jetzt tatsächlich mit einem halben Punkt nach 2 Tagen nur dasteht, ist für mich sehr überraschend. Und deswegen ist er aber noch nicht so ganz klar, also ich könnte mir schon vorstellen, dass Rami jetzt gegen Afibanrad nochmal zeigen möchte, wo es lang geht, wobei Afibanrad in der super Form ist und da durchaus jetzt leistungstechnisch ihn da, denke ich mal, im Griff haben kann, aber sollte das Match eben verloren gehen, dann haben wir schon wieder eine andere Situation. Dann könnte Chess Revie einen Playoff dann auch noch irgendwie herzitieren. Also es ist, ich denke, dass Kiradech Afibanrad das machen wird, aber es ist halt rein rechnerisch sind auch noch andere Szenarien denkbar. Und wie gesagt, John Rahm ist kein Spieler, der dann mal kurz über den Golfplatz geht und sagt, ja gut, jetzt nimm mich, bin eh schon draußen.
Einfacher die Konstellation in Gruppe 4. Jordan Spieth und Patrick Reed, das erwartete Gruppenfinale am Freitag, das wird's dann auch richten müssen. Die beiden mit jeweils 2 Siegen da reingekommen, die müssen heute dann gegeneinander spielen und der Sieger ist auf jeden Fall weiter. Da gibt's keinen Vertun, Hao Tong Li und Charles Schwartzel, die haben keine Chance mehr, 2-mal verloren. Also das Finale, was wir alle erhofft haben, was wir alle erwartet haben, die beiden Ryder Cup Kollegen, die ja zusammen so erfolgreich sind, jetzt gegeneinander. Und es gab natürlich auch schon Trash Talk im Vorfeld. Denn in der Pressekonferenz, da gab es natürlich dann auch schon entsprechende Fragen, weil die beiden ja im Ryder Cup so gut miteinander harmonieren können, wurde Patrick Reed gefragt, was macht denn Jordan Spieth zu so einem guten Matchplay-Spieler? Und da hat Reed nur gesagt, ich weiß nicht, mir tut mein Rücken immer noch weh, weil ich ihn ja durch den Ryder Cup getragen habe. Also da wird schon gleich im Vorfeld schon mal ein bisschen so der Claim abgesteckt, typisch für die beiden. Und das macht's ja auch aus. Jordan Spieth hat ja auch schon gesagt, es wäre eigentlich toll, wenn man uns ein Mikro mit auf die Bahn geben würde.
Ja, das ist tatsächlich eine Idee, die mit Sicherheit viele gerne sehen, in respektive hören würden in dem Fall. Ich fände es tatsächlich mal sehr interessant, wirklich zu hören, was die Spieler so sprechen, gerade in Zeiten, wo auf Fußballplätzen immer die Hand vorgehalten wird, dass man ja auch nichts mitkriegt von irgendwelchen Anweisungen, Trainern, Spielern gegenüber oder wie auch immer. Fände ich es eigentlich ganz lustig, auf so eine Golfrunde mal wirklich einzutauchen in so einen Flight und mal zu hören, was die, also gerade eben in so einem Fall, wenn die beiden befreundet sind, sich dann auch auf so einer Ebene dann auch unterhalten, was da gesprochen wird. Weiß ich nicht, ob das mal so kommen wird, wäre auf jeden Fall ein lustiger Gedanke. Das ist eins der Knaller-Matches auf jeden Fall jetzt für den Tag 3. Spieth gegen Reed, wie gesagt, Ryder Cup Teammates, du hast alles schon aufgezählt und das ist auch ein Match, wo man im Prinzip nicht voraussagen kann, was jetzt da tatsächlich passieren wird. Aus meiner Sicht völlig offen und deswegen sehr spannend, dass es diese Situation, die ich vorhin angesprochen hatte, die beiden Sieger der bisherigen Matches knocken sich jetzt aus. Das ist natürlich Matchplay pur, weil da ist es ganz klar, was passiert. Und gut, die Partie Lee versus Schwartzel. Schwartzel ist dann natürlich eher uninteressant, leider. Das ist dann der Nachteil. Aber ich denke mal, bei Spieth versus Reed werden sehr, sehr viele Zuschauer mitlaufen.
In der Gruppe 5, da hat Cameron Smith, den hatten wir ja gestern auch so als unseren kleinen Geheimfavoriten, mit ausgemacht, Hideki Matsuyama geschlagen, liegt damit in der Gruppe mit 2 Siegen vorne und hat's jetzt im abschließenden Spiel selbst in der Hand. Schlägt er Miyazato oder halbiert er, dann ist er auf jeden Fall weiter im zweiten Duell. Da hatte Patrick Cantlay gegen Miyazato mit 1 aufgewonnen. Patrick Cantlay einmal gewonnen, einmal verloren und Miyazato, der ist auf jeden Fall schon raus mit 2 Niederlagen. In der Gruppe 6, da hat sich gestern dann Rory McIlroy nach seiner Auftaktniederlage zurückgemeldet, hat Johnny Vegas mit 2-1 geschlagen.
Ja, das war auch wichtig, weil wenn er das Match jetzt nicht gewonnen hätte, dann wäre Rory definitiv draußen gewesen. Und es war dann doch höchste Eisenbahn, dass da mal ein Matchplay-Sieg jetzt um die Ecke kam. Es ist wirklich insofern halbwegs gut gelaufen für ihn, dass Brian Harman Peter Uihlein geschlagen hat, weil Peter Uihlein hat ja Rory McIlroy geschlagen und hätte da also noch weiter nach vorne kommen können. So ist es so, jetzt haben McIlroy und Uihlein jeweils einen Punkt, aber Harman eben anderthalb. Und dadurch haben wir jetzt natürlich so ein bisschen schwierige Situationen. Harman könnte weiterkommen, wenn er gegen McIlroy gewinnt. Da wird McIlroy was dagegen haben. dann gibt es natürlich Playoff-Szenarien, auch noch, wenn jetzt halbe Punkte vergeben werden. Also es wird in dieser Gruppe noch so ein bisschen spannend. Ich persönlich hoffe immer noch, bei allem Respekt für die drei anderen Spieler, dass Rory McIlroy es schafft, diese Gruppenphase zu überstehen, wenn jetzt schon Dustin Johnson draußen ist und auch einer von John Spieth und Patrick Reed draußen sein wird, wäre mir so ein Spieler wie McIlroy schon sehr recht. Definitiv. In der K.O.-Runde.
Wenn er gewinnt, ist er weiter, wenn denn parallel Peter Uihlein nicht gewinnt. Also so sieht die Situation in der Gruppe 6 aus. In der Gruppe 7, da ist Sergio Garcia gestern mit dem Sieg über Dylan Fratelli an Platz 1 der Gruppe nach vorne gestoßen, parallel oder gleich auf mit Xander Schauffele, und die beiden, die treffen, nachdem Schauffele Shubhankar Sharma geschlagen hat, jetzt im Endspiel um den Gruppensieg aufeinander. Hier ist es wieder ganz einfach. Der Gewinner, Garcia oder Schauffele, der wird dann in die nächste Runde einziehen. Wir hatten uns ja schon so ein bisschen positioniert, wer da dann ein oder weiterkommen würde. Allerdings, Desiree, Dylan Fratelli wird es dann nicht mehr.
Ja, ich bin traurig. Das hätte ich schon sehr gern gesehen. Aber für Dylan Fratelli ist das jetzt erstmal, wie bei so vielen, die das erste Mal bei so Turnieren dabei sind, einfach eine Lernphase auch. Der hat seine zwei Matches verloren, sehr zu meinem Bedauern natürlich. Ich hätte ihn da sehr gerne noch gesehen und ist aber mit Sicherheit total happy, dass der überhaupt bei diesem Turnier dabei war. Wir hatten ja gestern schon drüber berichtet, dass der letztes Jahr noch die Nummer 190 der Welt war und ihn seine Freunde, Bekannten, wie auch immer, ein bisschen verständnislos angeguckt haben, als Fratelli gesagt hat, so ja, also nächstes Jahr möchte ich hier spielen. Und das dürfen ja bekanntermaßen nur die Top 64 der Welt. Und das hat er geschafft, der ist Top 50 und der wird sich weiterentwickeln. Insofern, bye Dylan, war schön. Auch um Shubhankar Sharma tut es mir irgendwie leid. Das war ja unsere Gruppe, von der wir ja eigentlich gesagt haben, wir lassen alle vier weiter. Mhm. Ich finde auch Garcia gegen Schauffele eine schwere Entscheidung. Ja. Aber wird eben ein ganz klares Match, so wie bei Spieth und Reed. Und wir werden gucken. Ich persönlich würde mir jetzt denken, dass da Sergio Garcia dann doch die Zügel in der Hand behält.
Auf jeden Fall ein würdiges Finale für diese Gruppe. Spannend anzuschauen. Schauen. Noch spannender in der Gruppe 8. Da sind alle vier gleich auf. Ein Sieg, eine Niederlage, sowohl für Jason Day als für Luis Oosthuizen, für Jason Duffner und auch für James Hahn. Und jetzt kommt's zu den Finals am Schlusstag. Day gegen Oosthuizen und Duffner gegen Hahn. Mit einem Sieg sind alle zumindest mal im Playoff. Also das ist sowas von offen in dieser Gruppe. Da macht man sich fast gar nicht festlegen.
Ja, also dieser Gruppe traue ich ja zu, dass die jetzt beide Matches halbieren und dann ein Viermann-Playoff spielen müssen, wäre nämlich auch denkbar tatsächlich. Ja. Also da weiß man gar nichts. Also wir haben jetzt, wenn Day zum Beispiel gegen Oosthuizen gewinnen würde oder umgekehrt, ist natürlich immer noch nichts passiert, weil du erstmal noch Duffner versus Hahn abwarten musst. Die beiden Sieger dieser Partien treffen es sich im Playoff. Wenn eine Partie dann eben halbiert wird dann und die andere gewinnt, dann ist der Gewinner durch und so. Also da gibt's jetzt zig Szenarien. Du kannst gar nichts vorher sagen. Ich hätte so vom Gefühl her bin ich immer noch bei meiner Prognose Luis Oosthuizen, obwohl der jetzt verloren hat gegen James Hahn, aber es kann absolut jeder werden. Und das Wahrscheinlichste ist, dass dann Jason Duffner wie Kai aus der Kiste kommt und die Gruppe gewinnt. Das ist dann irgendwie so, wäre für mich so irgendwie eine denkbare Möglichkeit auch.
Werden wir natürlich dann heute verfolgen bei den Kollegen von Sky im Fernsehen. Gucken wir auf die Gruppe 9. Da sieht es zumindest momentan klar aus. Ian Poulter mit 2 Siegen an der Spitze der Tabelle. Wenn er dann im abschließenden Duell gegen Berger, gegen Daniel Berger dann auch gewinnt oder zumindest teilt, dann ist er auf jeden Fall weiter. Aber gestern hat Tommy Fleetwood, der jetzt wieder Zweiter ist mit einem Sieg und einer Niederlage, die hatte er ja gegen Poulter erlitten, nochmal aufgeholt und vor allen Dingen gestern ein richtiges Ausrufezeichen gegen Kevin Chappell gesetzt. 7-6.
Ja, das sind Matchplay-Ergebnisse, die du nicht haben möchtest, also als Gegner. Fleetwood hat sich damit so ein bisschen wieder erholt von der Poulter-Niederlage, also von der Niederlage gegen Poulter, um korrekt zu sein. Allerdings hat Kevin Chappell ihm es auch sehr einfach gemacht. Also er hat wirklich Bogies gespielt und ins Wasser gespielt und so. Also da lief nicht viel zusammen. Fleetwood war dann schon 5 auf, als es dann auf die Backline ging. und hat dann noch einen ganz, ganz, ganz tollen 40-Fuß-Putt reingezirkelt auf der Nummer 11. Und dann hat Chappell an der Nummer 12 wieder mal das gemacht, was er gerne macht an dem Tag, nämlich ins Wasser gehauen. Und dann war dann Loch und Match und alles dann letztendlich dann conceded. Und witzigerweise kann aber Chappell immer noch die Gruppe gewinnen, theoretisch. Also das ist ist jetzt auf jeden Fall mal wichtig für Fleetwood, dass der sich erholen konnte. Aber in der Konstellation ist es so, dass Poulter natürlich alles in der Hand hat mit seinen zwei Punkten jetzt. Wenn er gewinnt oder halbiert, dann hat er gewonnen. Aber es gibt immer noch Möglichkeiten für Chappell und auch für Fleetwood das Playoff zu erreichen. Also da ist wirklich auch wieder ganz, ganz viel rechnerisch möglich und es wird ein sehr spannender dritter Tag.
Gleiche Konstellation in der Gruppe 10, da ist Paul Casey momentan im Fahrersitz. 2 Siege hat er eingefahren, gestern hat er Kyle Stanley 4-2 geschlagen und der steht damit auf Rang 2 in der Tabelle, punktgleich mit Russell Henley, der sich gestern gegen Matthew Fitzpatrick mit 2-1 durchgesetzt hat. Fitzpatrick damit raus. Casey könnte dann im Duell gegen Fitzpatrick heute alles klar machen. Mit einem Sieg oder einem geteilten Ergebnis ist er weiter. Und wenn Casey verlieren sollte, dann können Stanley und Henley ein Playoff erreichen, jeweils, wenn sie denn jeweils gewinnen würden. Und wenn sie ihr Match gegeneinander teilen würden, dann wäre Casey auf jeden Fall weiter in der Gruppe. Gruppe 11, da sieht es folgendermaßen aus, da ist Bubba Watson ganz vorne, der hat sich gestern gegen Mark Leishman mit 3-2 durchgesetzt und damit den Australier aus der Verlosung gekickt.
Yep, also Leishman ist definitiv out, der ja quasi top gesetzt war in dieser Gruppe. Bubba Watson hat einen guten Lauf, das ist immer schwierig dann für die Konkurrenz. Insofern würde ich jetzt tatsächlich auch auf Watson wetten, der jetzt mit Julian Suri vielleicht auch noch etwas unerfahrenen Matchplay-Spieler als Gegner hat in der dritten Runde, jetzt nicht in der dritten Runde, aber am dritten Tag. Und ja, also kann auch natürlich, Grace kann auch mit einem Gewinn gegen Leishman noch ein Playoff erreichen, wenn eben Watson nicht gewinnt. Wir werden sehen, ist auf jeden Fall spannend. Aber ich würde mir rein des Spektakels wegen und wegen eines pinkfarbenen Tupfers auf dem Golfplatz, sprich dem Driver von Bubba Watson, würde ich mir natürlich Bubba in der nächsten Runde wünschen, bei allem Respekt für die anderen Spieler. Aber es ist noch nicht durch, wir werden sehen.
Bubba Golf, es ist ein gerades Jahr, alle Achtung, Bubba Watson, ja, ja. Der dreht auf. Gruppe 12, Tyrrell Hatton ganz weit vorne mit 2 Siegen, der hat gestern sich gegen Brandon Steele 3-2 durchgesetzt. Alexander Levy, der hat Charlie Hoffman 1 aufgeschlagen. Hoffman damit raus. Hatton hat die Möglichkeit, dann im abschließenden Duell gegen Hoffman mit einem Sieg oder einem geteilten Ergebnis weiterzukommen. Und wenn Tyrrell Hatton verlieren sollte und dann Brandon Steele oder Levy jeweils einen Sieg im direkten Duell davon tragen würden, dann wird es ein Playoff geben. Und wenn sie ihr Match teilen, dann ist Tyrrell Hatton auf jeden Fall weiter. Gucken wir auf die Gruppe 3. Desirees Top-Favorit Alex Noren ist da ja drin und er hat gestern seine Stellung in Desirees Herzen bzw. in Desirees Bracket untermauert mit 5-4 gegen Thomas Peters.
Das klingt immer so nach Zahnspange. sorry. ja, also Alex Noren sieht gut aus. Das meine ich jetzt ausnahmsweise mal nicht irgendwie optisch-ästhetisch, sondern mit einem 5-4-Sieg über Thomas Peters kannst du definitiv was anfangen in so einer Matchplay-Auseinandersetzung. Der hat einfach richtig gut gespielt. Das ist sehr, sehr beeindruckend, wie er sich da auf dem Golfplatz gegeben hat. Es ist auch auf der PGA-Tour-Seite sehr, sehr schön beschrieben mit dem Ausdruck, also der hat bogeyfrei gespielt, 7 Birdies to throttle the big hitting Belgium. Also Thomas Peters hat natürlich durchaus immer noch ein Standing in den USA, weil er beim Ryder Cup ja auch schon wirklich tolle Performances abgeliefert hat. Und den mit 5-4 dann da wegzukicken, ist, glaube ich, schon immer eine Leistung, auch wenn Peters jetzt definitiv aus der Gruppe raus ist. Wir haben auch hier das Szenario, dass Noren 2 Siege eingefahren hat und Tony Finau eben auch 2 Siege eingefahren hat, gestern gegen Kevin Na. Und beide jetzt 2 Punkte haben und der Showdown kommt, Noren gegen Finau. Was übrigens ein Match wäre, was ich mir anschauen würde, sogar lieber noch als Spieth gegen Reed, weil darüber wird man eh genügend lesen. wenn ich vor Ort wäre und mitlaufen würde, würde ich bei Noren gegen Finau mitlaufen. Nicht, weil ich jetzt auf Noren als Gesamtsieger getippt habe, sondern weil auch Toni Finau ein sehr spektakulärer Spieler ist. Und das sind zwei nicht so bekannte Namen, die aber also normalerweise, wenn alles normal läuft, ein ganz exzellentes Match versprechen jetzt für den dritten Tag.
Exzellentes Match gestern auch von Phil Mickelson, zumindest hinten raus in der Gruppe 14. Der hat sich mit einem 1 auf gegen Satoshi Kodaira am Ende die Möglichkeit gesichert, doch noch eine Runde weiterzukommen. Also die Möglichkeit ist weiter offen für Lefty, aber der sah nach 7 Löchern schon wie der sichere Verlierer aus. War 4 down, aber sein Endspurt, der hat's am Ende gebracht. Der war dann so gut, dass er tatsächlich den Japaner noch überholen konnte und am Ende mit 1 auf dann wirklich noch den ersten Sieg im zweiten Duell eingefahren hat. Und wenn wir auf die Gruppensituation gucken, sehen wir auch, dass Charles Howell, der Dritte, seinen zweiten Sieg gestern gegen Rafa Cabrera-Bello eingefahren hatte. 3-1 sein Ergebnis. Und auf der Tabelle, die sagt uns, Kodaira ist raus mit 2 Niederlagen. Und die Restszenarios, wenn Howell im abschließenden Duell mit Kodaira gewinnt oder teilt, dann ist er weiter. Wenn Howell tatsächlich verlieren sollte und der Japaner sozusagen den Ehrenpunkt macht, Mickelson und Cabrera dann gewinnen oder Cabrera gewinnen, dann gibt's ein Playoff. Und wenn sie halbieren, dann ist Howell weiter. Also zumindest das Playoff kann Phil Mickelson noch erreichen. Und wir gucken auf die Gruppe 15, wo Webb Simpson und Sibu Kim jeweils mit einem Sieg vorne stehen.
Mit einem Sieg und einer Halbierung.
Genau, da war ich etwas, da musste ich meinen Monitor ein bisschen größer fahren, damit ich das auch noch sehe. Sehr breit, diese Tabellen. Aber Webb Simpson und Sibu Kim, also mit 1,5 Punkten, jeweils vorne Pat Perez und Gary Woodland, die folgen auf dem geteilten dritten Platz mit 0,5 Punkten. Wie sieht's aus in der Konstellation, Desiree?
Ja, da haben wir auch wieder eine klare Sache. Wir haben dann die Paarung Simpson versus Kim am dritten Tag und da wird entschieden, wer weiterkommt, weil Perez gegen Woodland da nicht mehr eingreifen können und entsprechend haben wir da auch wieder eine Partie, die jetzt nicht relevant ist. Für mich ein bisschen überraschend, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich in der Gruppe eher auf Perez oder Woodland gesetzt hätte, aber nicht auf Simpson oder Kim. Also es sind genau die zwei, die ich nicht so auf dem Zettel hatte jetzt für dieses Matchplay-Format. Und wir werden sehen, wer sich von den beiden dann durchsetzt.
In der Gruppe 16 hat sich gestern Matt Kuchar gegen Yuta Ikeda durchgesetzt. 1 auf und Ross Fischer, der hat Zach Johnson mit 2 auf sogar geschlagen. Zach Johnson, den wir ja so ein bisschen als Favoriten in der Gruppe ausgemacht hatten. Aber der hat jetzt einmal verloren, einmal halbiert, 0,5 Punkte. Von daher ist seine Möglichkeit weiterzukommen weg. Aber Matt Kuchar und Ross Fischer, die können sich's natürlich im direkten Duell an Tag 3 nochmal geben.
Ja, also das wird auch wieder rechnerisch sehr, sehr spannend. Kuchar ist der Einzige, der es zumindest selbst in der Hand hat, wenn er eben gewinnt. Aber es würde hier so ein bisschen durchaus auch nach Playoff riechen, weil natürlich die anderen da auch noch Chancen haben, da jetzt ranzukommen. Fischer kann theoretisch natürlich auch noch gewinnen, die Gruppe, wenn er eben gegen Kuchar gewinnt. Dann darf aber Ikeda nicht gewinnen, weil der ja gleich platziert ist mit Fischer. Also es ist rechnerisch da. Gibt's alles Mögliche. Das Wahrscheinlichste ist dann meistens ein Playoff. Zach Johnson, überraschend für mich, jetzt komplett raus. Obwohl der, wir hatten ja drüber gesprochen, dass der manchmal so um die Ecke kommt und dann Partien abliefert, von denen man dann schwer beeindruckt ist. Aber das hat jetzt eben nicht länger als eine Partie oder einen Tag lang gehalten in dem Fall. Der ist aber absolut in der Lage, Ikeda dann noch richtig Stress zu machen am dritten Tag. Insofern, ja, also ich bin da eigentlich fast so ein bisschen bei Matt Kuchar.
Hat ja auch 2013 das Turnier schon mal gewonnen. Also der hat Matchplay-Erfahrung, der weiß, wie das Ganze geht und ist ja auch schon in einem Alter, wo man die Erfahrung dann auch durchaus ins Matchplay rüber transportieren kann.
Ja, wobei man weiß nie, was passiert, wenn da halt so ein frischer Typ auf dich zukommt und da völlig unbelastet ist. Bei Matchplay ist es, finde ich, immer noch eine Sache, dass du, ja, natürlich siehe Poulter, siehe unsere ganzen anderen, auch eben Ryder Cup Legenden, auf welcher Seite des Atlantiks nun auch immer, Aber diese Erfahrung, die du mitbringst, die hilft dir. Aber du hast natürlich auch Bad Memories. Und die können manchmal auftauchen und die können manchmal aufploppen. Und die ein komplett frischer Spieler, dem fehlt natürlich die Erfahrung. Und das ist quasi jetzt in der Aufrechnung der Vorteile und Nachteile wahrscheinlich der größere Nachteil. Aber sie sind halt frisch und sie spielen drauf los. Sie haben nichts zu verlieren. Sie haben normalerweise eben eine geringere Erwartungshaltung, vor allem auch von außen. Und insofern ist es für Kutsch sicher, also von der mentalen Vorbereitung darauf wird er sich natürlich den Druck machen, dass er das gewinnen muss. Ja. Und Ross Fischer zum Beispiel ist jetzt so platziert, dass er sagt, na ja, so viele kennen mich da nicht. Ich spiele jetzt einfach mal ein gutes Match. Das ist so einfach, also da kann es dann zu dann doch überraschenden Ergebnissen kommen. Generell sind wir, glaube ich, wahnsinnig gespannt, was dieser dritte Tag so bringt. Definitiv. Und wie wir dann das Wochenende gehen.
Und Matt Kuchar, der hat alle 36 Löcher bisher spielen müssen, hat 34 von denen dann auch geführt, aber der musste über die volle Distanz gehen. Mal gucken, wie sich das dann am Wochenende auswirkt, ob er Substanzverlust dann auch durch die 36 gespielten Löcher beklagen muss im Spiel gegen Ross Fischer. Wir werden es verfolgen und am Montag dann besprechen. Hier bei Nur Golf auf mein Sport. Radio.de. Die Gesamtschau gibt es dann zum WGC Dell Technologies Matchplay in Austin. Desiree, vielen Dank.
Gerne.
Er war ein Nationalheld, ein Vorbild, der Kapitän, der Südafrika vereinen sollte. Doch dann verkaufte er den Sport für eine Lederjacke. Hansi Cronje, gefeierter Cricketstar, ein Mann wie Franz Beckenbauer, nur in Südafrika und dann gestürzt wie ein Betrüger. Spielmanipulation, Wettmafia, ein tödlicher Flugzeugabsturz. Unfall? Oder Mord? Tatort Sport, die neue Episode. Hansi Cronje verriet den Sport für eine Lederjacke. Jetzt hören, überall, wo es Podcasts gibt.
Hallo, hier ist Benny Hövelis und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.